Jesus sprach zu ihnen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist es geschehen, und er ist ein Wunder vor unseren Augen. Christ alone, Cornerstone. So lautet unser Intro. Wir haben es zu unserem ersten Zoom-Gottesdienst gehört und dann zu unserem zweiten Zoom-Gottesdienst gehört. Und es hat sich bei mir festgesetzt. Macht was mit mir. Es hat eine Emotionalität gewonnen, die ich vorher so nicht für möglich gehalten habe. Es war für mich ein Stück das Erkennungssignal gewesen, die Gottesdienste der FEG in Schwelm in dieser besonderen Zeit. Christ alone, Cornerstone. Was eine Ansage unseres lebendigen Herrn gerade in dieser Krise. Jesus Christus ist und bleibt der Eckstein. Jesus Christus ist und bleibt das Fundament, auf dem unser Glaube ruht. Er ist der unverrückbare Bezugspunkt, auch wenn vieles um uns herum im Fluss ist und wenn Gewissheiten auf einmal verschwinden. Und mit seiner Himmelfahrt ist Jesus Christus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Dieser lokale Eckstein ist zu einem globalen Eckstein geworden. Was seinerzeit mit Jerusalem angefangen hat, ist nun weltumspannend. Was für eine Botschaft. Wir feiern unseren Himmelfahrtsgottesdienst gemeinsam im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du in den Himmel aufgefahren bist. Du sitzt zur Rechten deines Vaters und damit hast du uns alle im Blick. Du kennst uns, du weißt um unsere Situation, du bist uns nahe und auch eine Krise wie der, in der wir uns gerade befinden, kann uns weder aus deiner Hand reißen, noch die Verbindung zu dir zumachen. Herr, danke, dass du der Eckstein bist, das Fundament unseres Glaubens, das, was uns trägt und was uns hält, was uns Zuversicht und Mut gibt, auch was uns tröstet und was uns Hoffnung gibt. Herr, danke für unseren Gottesdienst, den wir feiern dürfen, für die Freiheit in unserem Land. Auch wenn vieles so anders ist, so hält es deine Botschaft nicht auf. Dein Wort ist in unserem Land mächtig und wird laut. Danke für die Gottesdienste in unserer Stadt und in unserem Land, in den anderen Gemeinden und Kirchen. Ja, und wenn wir so über das Weltgeschehen nachdenken, denken wir auch an Christa in Brasilien und wir befehlen sie dir ganz besonders jetzt in deine Hand. Du kennst die Situation, was sie belastet, was ihr Angst macht, da wo sie ihre Arbeit nicht mehr in dem gewohnten Maße machen kann, das Elend, was sie sieht und die hohe Sterberate in Manaus und sicherlich auch die Sorge um ihre eigene Gesundheit. Danke, dass sie sich in deiner Hand weiß und wir befehlen sie dir ganz besonders an, dass du sie bewahrst und beschützt, innerlich und äußerlich. Er sah bei den Regierenden, gib ihnen die Weisheit, unser Land in einer klugen Art und Weise zu führen, auch jetzt in der Phase der Lockerungen. Und wir bitten dich, dass du dieser Pandemie einen Einhalt gebietest, dass sie zurückgeht und dass wir ein ganzes Stück zu dem Leben und den sozialen Kontakten zurückfinden können, die wir uns so sehr wieder wünschen. Und wir bitten dich auch für den Start unserer Gottesdienste im Juni. Du weißt, mit welcher Anspannung das auch verbunden ist, wie wir verantwortlich handeln wollen und wie doch unsere Sehnsucht danach ist, wieder Gemeinschaft zu haben. Auch da dürfen wir gewiss sein, dass du bei uns bist. Herr, und so segne uns das Miteinander singen, das Hören, das Reden jetzt in diesem Gottesdienst. Rede du zu uns, bewege uns. Amen. Himmelfahrt. Aber Jesus geht nicht einfach weg. Er ist nicht schnips verschwunden. Lukas berichtet uns, dass er den Jüngern, bevor er dann zu seinem Vater geht, sozusagen eine Intensiv-Kurzbibelschule verpasst hat. Und er ordnet die gesamten Ereignisse von seiner Geburt über den Tod am Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt bis hin zu Pfingsten, dem Heiligen Geist, ordnet er den Jüngern noch einmal ein. Und ich lese uns den Text aus Lukas 24, ab Vers 44. Dann sagte er, Jesus, zu den Jüngern, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Lasst uns in diese Freude mit einstimmen, die die Jünger damals erfasst hatte. Ihr Herr ging, aber sie haben nicht nachgetrauert, sondern sie sind mit Freude nach Jerusalem zurückgekehrt. Diese Freude, unseren Dank und unsere Anbetung wollen wir ausdrücken mit zwei Liedern, die wir jetzt miteinander singen. Herr, dein Name sei erhöht und Ehre dem Lamm.
And I know. Himmelfahrt, Abschied Jesu aus unserer Welt, Rückkehr zu seinem Vater in den Himmel, Auftrag ausgeführt. Ja, und doch ist das noch mehr. Versprechen seine Rückkehr. Und ich habe die Jünger so vor Augen. Blicken wir, wie sie so damals seit fast 2000 Jahren immer noch hinterher? Oder sind wir heute längst zu unserer Tagesordnung zurückgekehrt? Ist da noch so etwas von Sehnsucht oder Restsehnsucht nach seinem Wiederkommen, nach dem Himmel in uns, unter uns? Oder haben wir das komplett aus den Augen verloren? Ich habe heute nur einen einzigen Vers, der mich begleitet, der mich bewegt. 2. Petrus 3,13. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Das ist kein typischer Text für Himmelfahrt. Und doch, als Jesus vor 2000 Jahren ungefähr die Erde verlassen hat, hat er seinen Jüngern versprochen, ich komme wieder. Ich komme wieder zurück. Das heißt, wir Christen, wir warten. Und was warten und Warteschleifen bedeutet, das brauche ich keinem zu sagen. Wir werden immer wieder aufs Neue daran erinnert. Wir warten auf seine zweite Wiederkunft. Wie lange musste man auf die erste warten, auf sein erstes Kommen? Das waren auch Jahrhunderte. Warten hat viele Gesichter. Komisch, warum ist er denn noch nicht da? Wir haben doch ausgemacht, dass wir uns um diese Zeit treffen. Kommt er jetzt gleich? Haben wir wirklich diese Zeit festgelegt? Bin ich falsch oder am falschen Ort möglicherweise? Aber ich habe es mir in meinen Terminkalender reingeschrieben. Aber vielleicht hat mein Gegenüber das ja auch vergessen. Warte ich noch oder gehe ich schon? Wie lange muss ich noch warten? Warum ist mein Gegenüber nicht da? Habe ich umsonst gewartet? Warten ist zumindest für mich oft mit Unsicherheit verbunden. Ich neige dazu, erst einmal bei mir zu suchen, zu gucken, war das wirklich im Terminkalender richtig oder habe ich mich da vertan? Warten kann ermüdend sein, warten kann enttäuschend sein und manchmal leider auch vergeblich. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Das ist mehr als nur auf das Wiederkommen Jesu zu warten. Das ist ein Warten auf eine Neuschöpfung, auf einen Neuanfang, ja auf Gottes unmittelbare Nähe, auf ein Ende all dessen, was jetzt unser Leben ausmacht, aber auch oft bedroht, schwer macht. Und ich habe das für mich so als Wunsch, als Sehnsucht formuliert. Meine Zukunft wird himmlisch. Beim Frühstückstreffen, da gibt es das ja als T-Shirt. Und ich bin dann mal gestartet so mit Überlegungen, welche Vorstellung von Zukunft, mal ganz allgemein, habe ich denn? Wenn wir heute nach Zukunft fragen, nach Zukunftsperspektiven, dann steht das unter dem Vorzeichen von Covid-19, ja. Und es wäre doch schon eine tolle Perspektive, wenn wir wüssten, wie da der Zeitplan aussieht. Wie lange denn noch? Wie lange braucht es noch, bis Medikamente erprobt sind? Wie lange noch, bis wir endlich impfen können? Wie lange noch, bis endlich Normalität gelebt werden kann? Das geht uns hier so mit den Gottesdiensten. Es ist eine tolle Möglichkeit, ja, aber es ist eine eingeschränkte Möglichkeit. Ich sehne mich nach euch, euch hier wieder sitzen zu haben und nicht nur das Gefühl zu haben, da ist ganz viel Luft und ihr seid zu Hause, das gönne ich euch. Und trotzdem, das andere ist viel schöner. Und dann mit Hygienevorschriften und all dem anderen und irgendwann mal wieder auf Normal Null sozusagen. Wenn wir die Folgen alle im Griff haben, das wäre schon wahnsinnig toll. Perspektive für die Zukunft, aber das ist zu wenig. Gehen wir zurück in diese Zeit des 2. Petrusbriefes. Den Christen begegnete Spott, zum Teil sogar aus den eigenen Reihen. Wo bleibt denn diese Verheißung? Wo bleibt er denn? Ihr wartet und wartet und wartet. Ja, und wo ist er denn? Er sollte doch schon lange da sein. Und die erste Generation, die ist schon verstorben. Was ist mit denen? Ihr merkt, da sind ganz viele Fragen aufgetaucht und es hat sich nichts verändert. Noch ist immer alles so, wie es seit Anfang dieser Welt ist. Da ist noch nicht dieser Hoffnungsstreifen am Horizont. Alles Warten auf die Wiederkunft ist umsonst. Und man hatte zum Teil Besitz verkauft und. Und wenn man dann so in diese Spur hineinkommt, dann fragt man sich unweigerlich, wo sind denn die Spötter heute? Was vertreten sie? Und dann merke ich, mir fällt nichts ein. Warum? Wir sind vielleicht in unserer Gesellschaft einen Schritt weiter, einen Schritt sozusagen nach vorne gegangen. Die Wiederkunft ist kein Thema mehr. Unsere Gesellschaft ist sehr diesseits bezogen. Wir sind sehr verwurzelt im Heute, Hier und Jetzt. Wer macht sich da Gedanken? Ja, im Blick auf Umwelt, da machen wir uns Gedanken. Aber das rücken wir auch ganz schön weit raus. Aber sonst, so entweder geht das in Richtung Katastrophen, dann hat man die unterschiedlichsten Szenarien und ansonsten ist das eher was für Sekten und religiöse Fanatiker. Es ist heute nur entscheidend, was ich will, was ich erlebe und am besten nach meinen Maßstäben. Seien wir ehrlich, die Erwartung der Wiederkunft, des Gerichtes und einer neuen Welt, das hat doch nur noch wenig mit meinem Leben zu tun, mit meinem Denken, mit meinen Entscheidungen, mit meinem Hoffen, mit meinem Handeln. Und ihr merkt, ich habe ein ganzes Bündel an Fragen, die mich beschäftigen. Halten wir in unserer Gemeinde fest an dieser Hoffnung auf eine heilvolle Zukunft? Haben wir diese Hoffnung möglicherweise aufgegeben? Sehen wir auch nur das, was vor Augen ist sozusagen? Oder sehen wir schwarz? Sehen wir all die dunklen Farben? Die gibt es auch in den entsprechenden Kapiteln der Bibel. Haben wir längst resigniert vor aller Düsternis, vor all dem, auf das wir gar keinen Einfluss haben? Fühlen wir uns ausgeliefert? Ist unsere Hoffnung versiegt angesichts globaler Katastrophen, die eigentlich immer enger werden, immer dichter an uns heranrücken? Wie können wir so eine Hoffnung wieder wach halten, wieder aufwecken in uns, Jesus im Gedächtnis behalten? Und vielleicht müssen wir ja gerade durch so einen Himmelfahrtstag ganz neu an unsere Hoffnung, an unsere Erwartung erinnert werden. Oder müsste das bei uns so präsent sein, dass wir sagen, hey, was willst du eigentlich? Das habe ich doch, jeden Tag. Wir haben noch keinen neuen Himmel und noch keine neue Erde. Wir leben noch in den alten Verhältnissen. Ich merke, wir brauchen so etwas wie eine ehrliche Bestandsaufnahme heute, um wieder hoffnungsvoll nach vorne gucken zu können. Also, das war so ein erster Blick, ein zweiter Blick. Erwartungen an die Zukunft und Erwartungen ja an den Himmel. Wenn ich sage, meine Zukunft wird himmlisch, dann muss ich ja irgendwo hingucken. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Wie sieht denn dieses Warten aus? Was verstehst du? Was verstehe ich unter Himmel? Ist der Himmel einfach nur ein Ort, an dem Gott wohnt? Ich rede nicht in dieser Unterscheidung Heaven and Sky. Nein, ist das der Platz, wo Gott wohnt, in einer für uns nicht sichtbaren, nicht greifbaren Dimension, in die Jesus zurückgekehrt ist und von der er wieder zu uns kommen wird? Und dann die noch größere Perspektive, neuer Himmel, neue Erde, neue Schöpfung. Haben wir Erwartung damit? Bringt das mir Kraft? Bringt es mir Hoffnung? Bringt es mir etwas für meinen Alltag? Prägt mich das? Und was ich schön finde an diesem Vers, es wird nicht fantasievoll ausgeschmückt. Mit leuchtenden Farben und ja übersprudelnden Worten all das. Nein, oder dass wir uns das ausmalen, so eine Art Schlaraffenland, sondern als Ort einer gerechten Ordnung. An anderen Stellen, ich habe es eben schon angedeutet, da begegnen uns viele dunkle Teile, die noch dazugehören, die vorher noch alle passieren. Manches davon ist schwer fassbar. Was ist noch irdisch? Was gehört in das sogenannte tausendjährige Reich? Was und wie ist es danach? Wenn ich einen Blick in die Offenbarung hineintue, in Offenbarung 21, dann finde ich da auch sehr viel Mutmachendes. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Meine Erwartung an die Zukunft, an den Himmel, ganz vorn steht die Beobachtung: nicht wir. Nicht wir schaffen himmlische Zustände. Mit unseren Möglichkeiten, ob das in Medizin ist, im Bereich der Technik, egal in welchem, im Bereich der Ethik und. Nicht wir sind die Macher. Wir sind nur, wie ein Johannes hier, Beobachter. Er beschreibt es: wir sehen, wir hören, wir nehmen wahr. Gott handelt, Gott macht neu, Gott verändert. Und das vielleicht Größte daran ist, Gott will wieder bei uns Menschen wohnen. Das ist so dieser große Bogen, der sich hier durchzieht. Das war im Paradies so. Menschen in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. Das erleben wir durch seinen Heiligen Geist. Er wohnt in uns und er nimmt an unserem Leben Anteil und er beschenkt uns. Und das ist das große Ziel, auf das Gott uns auch hinweisen will, dass nichts mehr diese Nähe zu ihm beeinträchtigen kann. Nicht unser Herz mit seinen Sehnsüchten und Illusionen, sondern Gott mit seinen Zusagen ist fester Grund für unser Hoffen. Am Anfang aller Weltgeschichte war das noch so. Gerechtigkeit wohnte unter dem Himmel. Friede herrschte auf Erden. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und immer wieder stellt Gott fest: es war gut. Siehe, es war gut. Und dann haben wir es kaputt gemacht. Wir Menschen. Wir taten nicht mehr das, was recht war. Wir wurden ungerecht. Wir sündigten. Und damit haben wir diesen Frieden mit Gott beschädigt. Und seither ist Gerechtigkeit und Frieden, so muss man sagen, nicht mehr zu Hause in unserer Welt. Und die neue Welt ist durch das Heimrecht der Gerechtigkeit gekennzeichnet. Dort kommt etwas wieder in die Ordnung hinein, die Gott sich so gewünscht hat. Das ist ein wahnsinniger Kontrapunkt zu aller Ungerechtigkeit, die wir erleben. Und da, wo ihr es selber erfahren habt, nichts oder es gibt kaum etwas, was so sehr schmerzt und an uns zerrt und bohrt tief in uns, wie das Gefühl, ich bin ungerecht behandelt worden. Das tut mehr weh als ein Schlag ins Gesicht. Und das bedeutet hier, dass keiner bei Gott, dass keiner den anderen mehr ungerecht behandelt wird. Gerechtigkeit heißt in der Bibel viel mehr. Alles ist recht, alle tun recht, alle machen es Gott recht. Es gibt unterschiedliche Färbungen des Begriffes Gerechtigkeit. Was auch immer geschieht im Himmel, was auch immer einer tut, alle anderen freuen sich darüber und stellen fest, das ist recht so. Mit Gott im Reinen zu sein. Eine Gerechtigkeit, etwas, wo wir hier denken, wir müssen uns bei Gott ins rechte Licht rücken. Nein. Und was macht das mit uns? Was macht das mit unserem Warten? Was macht das mit unserem Hoffen? Unsere christliche Hoffnung ist durch die Liebe immer auch Leidenschaft für das in unserer Welt hier und heute Mögliche. Das heißt, ich kann etwas dazu beitragen. Ich kann nach meinen Möglichkeiten etwas tun. Ich schaffe nicht den Himmel. Nein. Aber es drängt mich zum Handeln in meinen Grenzen und mit meinen Möglichkeiten. Kein Himmel auf Erden, aber ich möchte diesen neuen Himmel vor Augen haben. Und ich möchte vor Augen haben, Jesus kommt wieder zu uns zurück, um uns sozusagen abzuholen. Wir können uns für Gottes Ziele einsetzen und nicht hinterher gucken, weil das war ja das, was den Jüngern damals gesagt wurde. Was guckt ihr hinterher? Ihr lebt hier, hier und heute. Und ihr könnt hier und heute gestalten. Das ist unsere Herausforderung. Und das ist so bei dem letzten Gedanken. Berührungen mit dem Himmel. Berührung. Wo findet das statt? Keiner muss uns auffordern, Menschen, die uns sehr lieb geworden sind oder waren und verstorben sind, sie nicht zu vergessen. Nein. Warum ist unser Gedächtnis an sie so stark? Ganz einfach. Wir haben mit ihnen gelebt. Wir haben Erlebnisse. Das geht mir mit meiner Mutter immer noch so. Es gibt bestimmte, da habe ich sie vor Augen, wie sie einen Posaunenchor leitet, wie sie darum fuhrwerkt, so haben wir es früher liebevoll gesagt. Und diese Nähe in der Erinnerung kann bei aller Traurigkeit auch viel Frieden schenken. Und deshalb muss mich keiner auffordern, erinnere ich dran, vergiss sie nicht. Und bei Jesus, das hat auch mit Zusammenleben zu tun. Jesus ist raus aus unserer Welt, aber eben halt, es hat etwas mit unserem Zusammenleben mit ihm zu tun. Jeder von uns hat seine Lebensgeschichte mit Gott und Gott hat seine Geschichte mit jedem von euch. Unser Leben verbindet sich auch da mit Gott, wo er durch sein Wort, durch die Bibel mit uns spricht. Er bestärkt uns, er erreicht uns durch seinen Heiligen Geist. Diese Geistesblitze, wo Gott hineinredet oder im Gebet mit ihm im Gespräch zu sein, wechselseitig Freude und Sorgen an sein Herz zu legen. Und aus diesen vielen Begegnungen mit Gott entsteht deine Geschichte, meine Geschichte, unsere Geschichte. Ich glaube, da berührt sich wirklich Himmel und Erde, Gottes Dimension mit unserer Dimension. Und im Laufe unseres Lebens sammeln wir so etwas wie Schätze, Kostbarkeiten, Momente, die wir festhalten dürfen, die nur leider ganz oft in Vergessenheit geraten. Aber da kann es zur Hilfe werden für die aktuelle Situation. Es kann uns tragen, wenn das Lob in uns vielleicht verstummen will oder die Hoffnung klein wird. Der zweite Petrusbrief versichert uns, alles Warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, das ist mehr als nur so ein trotziges Hoffen und Harren. Wenn wir in Erwartung der neuen Welt, in der alten Welt, in der jetzigen Welt tätig werden, dann schätzen wir die Lage hier realistisch ein. Wir haben vielleicht eine größere Gelassenheit und können Gott wahrnehmen, entdecken, ihm dienen. Wo man nach einem Gottesdienst gestärkt wird und in die neue Woche hineingeht, wo man sich aussprechen kann, wo jemand einem zuhört und man selber Klarheit bekommt, wie es bei mir weitergeht. Oder wo jemand aus seiner Einsamkeit herausgeholt wird. Überall dort, wo man sich selber gar keine großen Illusionen macht über die Zukunft, aber jeden Tag dennoch neu aufsteht, sich den Tag einteilt, das tut, was Gott einem vor die Füße legt. Überall dort gibt es diese Berührungen zwischen Himmel und Erde, zwischen Himmel und deinem Leben. Weil wir unser Leben mit Gott in Berührung bringen. Ja, meine Zukunft wird himmlisch. Und manches davon darf ich hier und heute entdecken. Ich kann Gottes Reich mitbauen. Ich kann es nicht beschleunigen, nein. Aber Gott hat seinen Zeitplan. Und das ist das, was hier im zweiten Petrusbrief eben auch noch zum Tragen kommt. So vielleicht versteckt, es ist Zeit der Gnade. Zeit der Gnade. Damit Menschen mit Gott in Berührung kommen. Zeit, damit Menschen zu Gott finden. Also nicht nur ein sehnsuchtsvolles Ausschau halten, Resignation, nein, danke, aber hoffen. Hoffen nach vorne hin. Gott schafft Veränderung. Gott gibt uns nicht auf. Das ist für mich die Botschaft von Himmelfahrt. Jesus kommt wieder und er will mit uns sein. Wir sollen in seiner Gegenwart bleiben. Das können wir hier und heute und jetzt miteinander erleben. Und vielleicht spüren wir etwas davon im nächsten Lied. Der Himmel erfüllt mein Herz. Deins auch?
Lasst uns zusammen beten. Das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser, wir beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, zu Hause unser hoffentlich gespültes Marmeladenglas von der Anrichte aus dem Schrank oder von sonst wo zu holen und unsere Marmeladenglaskollekte einzulegen. Ganz herzlichen Dank. Sie ist bestimmt für die Arbeit unserer Gemeinde und das wird ein fröhliches Marmeladenglas leeren werden, wenn wir das erste Mal wieder gemeinsam Gottesdienst haben. Nochmal der Hinweis auch von Petra, unserer Kassiererin. Ihr könnt es auch gerne dann in einen Umschlag packen und mit einem Namen beschriften. Dann gibt es auch noch die schöne Formalität, nämlich eine Spendenquittung dafür, später mal fürs Finanzamt. Haltet es, wie es euch auf dem Herzen liegt. Ja, gemeinsamer Gottesdienst. Wir planen, so Gott will, dass wir uns am ersten Sonntag im Juni, also am 7.6. hier im Gemeindehaus wiedersehen. Zwar auf Abstand, aber immerhin. Ich freue mich drauf und ich glaube, eine ganze Menge von euch auch. Es wird spannend werden, Hygienekonzept umsetzen etc. Wir werden euch ein bisschen da an die Hand nehmen. Wir lassen uns einfach drauf ein, wird ein spannender Gottesdienst miteinander sein. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch Technikern mal ganz herzlich bedanken. Paul begleitet uns jetzt von Anfang an durch die Zoom-Gottesdienste hindurch. Johannes hat ganz viel mitgewirkt. Er hat sich mit dem Wohnwagen abgemacht über das Wochenende jetzt, den ersten geöffneten Tag schon genutzt auf dem Campingplatz. Tobi ist heute mit dabei. Wir werden sicher im Gemeindebrief auch mal ein Bild hier von der Technik machen. Das sieht fast aus wie in einem kleinen Fernseh- und Tonstudio hier. Toll, dass ihr das jeden Sonntag so treu macht und wir den Gottesdienst verfolgen können. Und ich sage das auch ganz persönlich von mir. Es ist eine irre Erleichterung, als Gottesdienstleiter jetzt hier einfach zu stehen. Und ich weiß, es funktioniert ganz toll. Ich glaube, wir machen jetzt mal so einen virtuellen Applaus oder an den Bildschirmen für euch. Ganz herzlichen Dank. Ja, und der nächste Zoom-Gottesdienst ist schon am Sonntag, 10.30 Uhr. 10 Uhr ist wieder der Konferenzraum geöffnet. Einladung kommt wie gewohnt von mir im Laufe des Tages. Und Pfingstsonntag können wir uns alle gemeinsam in den großen Bundesgottesdienst einklinken. Leider muss ja unsere Bundeskonferenz vom Bund Freie Evangelischer Gemeinden ausfallen. Aber das Thema, was gibt Halt, ist so aktuell, wie man das, glaube ich, gar nicht gedacht hätte, als das Thema ausgesucht wurde. Es gibt zwei Einheiten dazu mit Lobpreis, Impulsen, Zeugnissen. Das Programm steht schon auf der Homepage des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden. 10.30 Uhr ist Beginn, zweimal eine Dreiviertelstunde. Also nehmt euch ein bisschen mehr Zeit oder bringt ein bisschen mehr Zeit mit als für unsere Zoom-Gottesdienste. Auch da werden wir Informationen noch rundschicken. Und es gibt einen parallelen Online-Kindergottesdienst. Auch dazu ein paar Infos dann in der Woche vor Pfingsten. Ja, wer gleich noch ein wenig zusammen klönen will, kann das wie auch die letzten Male in unserem virtuellen Bistro tun. Die Mikrofone werde ich nach dem Segen wieder freischalten und dann können wir noch ein bisschen bei einer Tasse Kaffee, einem Glas Wasser oder was auch immer miteinander reden, bis jeder Einzelne sich dann in den Tag verabschiedet. Ich wünsche euch einen gesegneten Himmelfahrtstag, dass der Himmel euer Herz erfüllt, euch bewegt, auch über diesen Tag hinaus. Freue mich auf das Wiedersehen dann am Sonntag und möchte uns jetzt unter den Segen unseres Gottes stellen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.